ARD. Kathleen wartet auf die Straßenbahn. Der Unterricht ist vorbei. Die 13-Jährige will nach Hause. Plötzlich wird das Mädchen von zwei Männern angesprochen. Sie seien von der Drogenfahndung, sagen die beiden. Und sie hätten Hinweise auf einen Schulhofdealer. Das Mädchen müsse jetzt mitkommen, um ein paar Fragen zu beantworten. Kathleen glaubt den Männern und steigt mit ihnen in die Straßenbahn. Was dann passiert, wird die schlimmste Erfahrung ihres Lebens.
Im Visier. Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom RBB.
Mit Elvira Siebert.
Meine Kollegin beim Fahndungsmagazin Täter, Opfer, Polizei im Rundfunk Berlin-Brandenburg, eine Frau mit großer Leidenschaft für spannende Kriminalfälle und mit Uwe Madl.
Dem Mann, der ja viele Fälle hier im Podcast von Anfang an begleitet hat, als Autor und Moderator der Sendung Täter, Opfer, Polizei. Gemeinsam gehen wir hier noch einmal wahren Verbrechen in Berlin und Brandenburg nach. Und all diese Geschichten können Sie ganz in Ruhe selbst noch einmal nachhören, kostenlos. In der ARD-Audiothek.
Heute geht es bei uns um zwei der wohl gefährlichsten Sexualstraftäter Brandenburgs. Es geht um Detlef W. und Renny N., ein Verbrecherpaar, das vergewaltigt und gemordet hat, das aber auch im Gefängnis für Angst und Schrecken sorgte. Fast 40 Jahre haben die beiden gemeinsam verbracht, in Freiheit und in der Haft. Und bei vielen Dingen, die wir heute erzählen werden, werden Sie vermutlich denken, das gibt's doch gar nicht, oder? Das darf es doch eigentlich nicht geben.
Von diesen fast 40 gemeinsamen Jahren waren die beiden Männer nur wenige Monate nicht in Haft. Ihr Einfluss reicht aber bis zum heutigen Tag weit über die Gefängnismauern hinaus und er scheint derart bedrohlich zu sein, dass alle Gesprächspartner, die wir für unsere Podcast-Folge in der Recherche aufgesucht haben und die uns unterstützt haben, Wert darauf legen, dass sie nicht erkannt werden. Deshalb haben wir alle Interviewtöne nachsprechen lassen.
Das hatten wir so ehrlicherweise auch noch nicht bei uns im Podcast. Die beiden Verbrecher, um die es heute geht, hatten übrigens einen sehr einprägsamen Spitznamen. Jeder, der sie näher kannte, nannte sie nur die Störche. Der Name ist offenbar schon sehr früh im Gefängnis entstanden. Anders waren offenbar die sehr dünnen Beine der Männer und ihre Vorliebe für Hochwasserhosen.
Die Störche. Das klingt ja erstmal recht harmlos, doch da sollte sich niemand täuschen lassen. Dieses Duo war für seine unfassbare Grausamkeit bekannt, seine dunklen Geschäfte, Intrigen und für abnorme Sexpraktiken.
Ja, ein sehr ungleiches Paar. Der ältere von beiden, Detlef W., wurde 1956 geboren und galt als der Dominante in dieser Beziehung. Sein Partner René N. ist 7 Jahre jünger und Jahrgang 1963. Die beiden waren schon zu DDR-Zeiten Verbrecher und wurden dann auch privat ein Paar, am Ende sogar ein Ehepaar und trugen dann gemeinsam den Nachnamen von René N., dem jüngeren der beiden.
Unsere Geschichte beginnt mittendrin in dieser Verbrecherkarriere an einem Spätsommertag im Jahre 1999 in Leipzig. Die beiden Störche sind da seit einigen Monaten mal wieder auf freiem Fuß und an einer Straßenbahnhaltestelle im Stadtteil Lindenau. Da lauern die beiden einem Mädchen auf. Es ist die 13-jährige Kathleen. Sie tun ihr gegenüber so, als wären sie Polizisten und seien auf der Suche nach Drogendealern. Genau damit schüchtern sie das Mädchen ein.
Kathleen steigt gemeinsam mit den Männern in die Straßenbahn und erwartet, dass sie jetzt gemeinsam zur Polizeiwache fahren. Doch stattdessen wird das Mädchen verschleppt in eine Wohnung in Leipzig-Gohlis in der Nähe des Hauptbahnhofes.
In dieser Wohnung befehlen die Männer der 13-Jährigen dann, sich auszuziehen. Detlef W. droht ihr mit einem Messer und will, dass sie tanzt. Wenn du das nicht tust, flüstert er ihr ins Ohr, dann stecke ich dir das Messer zwischen die Beine.
René N., der jüngere der beiden, macht jetzt Musik an und öffnet eine Flasche Sekt. Das Ganze soll wie eine Feier wirken und tatsächlich ist es das auch, zumindest für die Männer. Denn Detlef hat seinem Freund das Mädchen quasi zum Geschenk gemacht, um so die gemeinsame Freiheit zu feiern.
Das Mädchen, Kathleen, hat Todesängste. René schenkt ihr Sekt ein, denn das Mädchen soll mittrinken. Sie nippt vorsichtig, wird dann müde und schlapp. Offenbar haben die Männer ihr Schlafmittel in den Alkohol gemischt. Sie merkt dann nur noch, wie sie ans Bett gefesselt wird. Von dem, was dann folgt, bekommt sie nichts mit.
Ein furchtbares Sexualverbrechen und typisch für diese beiden Männer, das haben sie schon mehrfach getan in den Jahren zuvor. Detlef W. hatte sogar schon ein Mädchen umgebracht, und zwar 1980 zu DDR-Zeiten. Ein 16 Jahre altes Mädchen, erst vergewaltigt, dann getötet. Dafür saß er dann 18 Jahre in Haft.
Und dort im Gefängnis lernte er 1982 auch René N. kennen. Der saß damals 9 Jahre ab, wegen Vergewaltigung und versuchten Mord. Die beiden wurden ein Paar, allerdings, so erzählen sie es dann später einem Gutachter, seien sie nicht schwul, sie seien eher multisexuell.
Die Beziehung der beiden wird fast 4 Jahrzehnte halten und vielen Menschen viel Leid bringen. Ein Sozialarbeiter im Justizvollzug, der mit beiden zu tun hatte und hier im Podcast anonym bleiben möchte, der beschreibt die beiden so.
Die waren auf Sex aus. Immer und überall. Untereinander natürlich. Wobei der Detlef immer der Dominante war, der dem kleinen Storch, also dem René, immer gesagt hat, was der tun sollte. Und wenn sie draußen waren, ging es meist um Kinder. Besonders René stand da drauf. Am besten vor der Pubertät. Je jünger, desto besser.
Und so ein Opfer war auch die 13-jährige Kathleen aus Leipzig. Detlef W., der Ältere, hatte alles organisiert, die Wohnung, den Alkohol. René solle nun mit dem Mädchen tun, was er wolle.
Insgesamt 16 Stunden halten die Störche ihr Opfer fest, foltern und vergewaltigen das Kind mehrfach. Wenn sie wach ist, verlangen die beiden Männer, das Mädchen solle das alles schön finden.
Doch Kathleen hat nur noch Angst. Sie ist verletzt, sie hat Schmerzen und sie fürchtet um ihr Leben. Dann hört sie, wie die beiden Männer beratschlagen, wie sie das Mädchen am besten loswerden könnten, ohne Spuren zu hinterlassen.
Am nächsten Tag stülpen die Männer dem Kind eine Plastiktüte mit Atemlöchern über den Kopf und stoßen sie in ihren BMW. Sie soll sich vor der Rückbank auf den Boden legen und sich dort unter einer Decke verstecken. Dann fahren sie los Richtung Norden nach Brandenburg.
Es ist die Region, in der sie zum Teil aufgewachsen sind, in der sie sich einfach sehr gut auskennen. In einem Waldstück am Rande von Niemek, nahe der Autobahn A9 also, halten sie an. Mit Klebeband fesseln sie dann die Hände und die Füße von Kathleen. Dann kleben sie die Plastiktüte am Hals des Mädchens fest, legen das Kind auf den Waldboden und verschwinden. Kathleen bekommt da kaum noch Luft, ist völlig erschöpft und verängstigt.
Aber sie lebt. Offenbar wollen die Täter sie doch nicht umbringen. Sie versucht, ruhig zu bleiben und atmet nun langsam durch die kleinen Öffnungen der Plastiktüte. Dann steht sie auf und irrt stolpernd durch das Waldstück. Sie hört Autos, die irgendwo in der Nähe vorbeifahren, und plötzlich hat sie wieder Kraft.
Sie zerrt jetzt so stark sie kann an diesen Klebebändern, mit denen sie gefesselt ist, und kann sich dann schließlich befreien. Sie schafft es bis zur Straße. Ein Auto hält auch an. Es ist eine junge Krankenschwester aus Treuenbrietzen, die sich sofort um Kathleen kümmert und das weinende Kind in eine Klinik bringt. Dann wird die Polizei alarmiert.
Und die sucht sofort nach den Tätern. Recht schnell, auch mit Hilfe der Öffentlichkeit, mit Kathleens Hilfe, werden Phantombilder angefertigt und vor allem in Sachsen gezeigt, dort, wo das Mädchen entführt worden ist. So hat zum Beispiel der Mitteldeutsche Rundfunk 2 Tage nach der Entführung Ende September 1999 berichtet.
Obwohl die 13-Jährige noch unter Schock steht, kann sie eine erste Beschreibung ihrer Peiniger liefern. Daraufhin entsteht dieses Phantombild.
Von der Beschreibung her soll es sich um 30-jährige Männer handeln und die doch einen gepflegten, athletischen Eindruck machen. Bei einem wurde Brandenburger Dialekt festgestellt.
Heute am späten Nachmittag soll die Leipziger Schülerin das erste Mal zu den Vorfällen befragt werden.
Wir ermitteln gegen die beiden Männer wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern und wegen Freiheitsberaubung.
Noch gibt es von den Tätern keine Spur.
Die Polizei in Leipzig in Sachsen sucht nach 2 gefährlichen Sexualverbrechern. Doch die sind inzwischen nach Brandenburg an der Havel weitergefahren, gleich nachdem sie ihr Opfer im Wald bei Niemek ausgesetzt haben. Am Bahnhof kaufen sie Schnaps und dann betrinken sie sich und versinken in Selbstmitleid.
Offenbar ist Ihnen klar geworden, dass Ihre Tat Sie wieder ins Gefängnis bringen wird. Aber nicht das Gefängnis macht Ihnen Angst. Nein, Sie befürchten, im Falle einer Festnahme den Kontakt zu einem anderen Mädchen zu verlieren, mit dem Sie ein verstörendes Dreiecksverhältnis verbindet.
Eine Jugendliche, gerade 15 Jahre alt, aus der Stadt Brandenburg. Das Mädchen heißt Anke und wird von den beiden unser Flo genannt. Seit der Haftentlassung von René ein halbes Jahr zuvor hatten die drei einige Monate gemeinsam gelebt.
Dazu muss man wissen, Anke wuchs ohne ihre Eltern auf und lebte eigentlich in einem Kinderheim. Detlef W., der ältere der Männer, hatte sie offenbar in der Stadt kennengelernt, als er noch im Gefängnis war, aber schon hin und wieder Ausgang bekam, um ihn auf eine mögliche Entlassung vorzubereiten. Und das muss dann 1997 oder 1998 gewesen sein.
Und dass er dann kurz darauf nach 18 Jahren Haft aus dem Gefängnis kommt, hat er schnell Kontakt zu jungen Frauen gesucht, viele davon minderjährig, so wie Anke. Doch Anke war für die beiden Männer offenbar etwas Besonderes, denn als René N. im Frühjahr 99 ebenfalls aus dem Gefängnis entlassen wurde, kümmern sich beide recht intensiv um das Mädchen.
Im Sommer macht man sogar gemeinsame Ausflüge, man gibt sich als kleine Familie aus. Detlef W., der Ältere, war der Papa, René N., die zärtliche Mutti und das elternlose Heimkind Anke, die Tochter. Doch eines stimmt an diesem vermeintlichen Familienidyll nicht, denn zumindest René N. hatte zu der minderjährigen Anke, dem Flo, auch ein intensives sexuelles Verhältnis.
Und jetzt war diese aus Sicht der Männer ja perfekte Konstellation in Gefahr. Detlef W. und René N. bereuten nun sogar, Kathleen, die Schülerin aus Leipzig, entführt, gefoltert und vergewaltigt zu haben, aber eben nicht, weil sie Mitleid mit dem Mädchen hatten, sondern weil die Tat ihr kleines Familienidyll bedrohte, das in Wahrheit ja ein gemeines Spiel war mit der Abhängigkeit und der sexuellen Verfügbarkeit eines minderjährigen Heimkindes.
Das ist schon bizarr, das kann man es gar nicht bezeichnen. Auf eine sehr merkwürdige Weise war den beiden Störchen ein familiäres Zusammensein wichtig. Wobei sie Familie nicht im klassischen Sinne wohl verstanden haben, also als eine fürsorgliche Gemeinschaft, sondern als ein Konstrukt, das ausschließlich der Erfüllung der eigenen Triebe diente. Eine Gemeinschaft, in der abnorme sexuelle Begierden ausgelebt werden, in der Menschen manipuliert und auch gedemütigt werden.
Ja, und in der Menschen in Abhängigkeit gehalten werden, materiell und auch emotional. So haben sie es später im Gefängnis auch immer wieder gemacht. Dazu noch einmal der Sozialarbeiter aus dem Gefängnis, der mit uns beiden über die beiden gesprochen hat.
Familie. Ich weiß nicht, ob die beiden wissen, was das Wort bedeutet. Es ging denen doch immer nur um ihren Vorteil. Um die Befriedigung von Lust, von Macht, von ihrem Ego. Mit Familie hat das nicht viel zu tun.
Zurück zum Abend des 28. September 1999. Die beiden Männer hatten ihr Opfer Kathleen im Wald bei Niemek gefesselt und mit einer Plastiktüte über dem Kopf ausgesetzt und stehen jetzt am Bahnhof der Stadt Brandenburg, schnapstrinkend und voller Selbstmitleid. Anke, das Heimkind, ist ganz in der Nähe, in der Mietwohnung von Detlef W., also dem Älteren, der stolz darauf ist, dass Anke ihn immer mein lieber Papa nennt.
Irgendwann in dieser Nacht kommen die beiden Männer in diese Wohnung, aber nicht um ihren Flo etwas anzutun, sondern um sich zu verabschieden. Von außen betrachtet muss das eine ganz herzergreifende Szene gewesen sein. Zwei weinende, angetrunkene Männer, die sich von einer 15-Jährigen verabschieden, mit Umarmungen, Küssen und innigem Festhalten.
Sie fragen sich jetzt alle vielleicht, warum macht Anke das eigentlich mit? Ehrliche Antwort, wir wissen das auch nicht. Vielleicht war sie auf der Suche nach einer Familie, nach einer fürsorglichen Beziehung, denn körperliche Gewalt oder Folter scheint es in dieser Konstellation nicht gegeben zu haben. Auf jeden Fall war es jetzt eine Trennung für immer.
Denn es gibt keinen Hinweis darauf, dass die beiden Straftäter nach dieser Nacht Ende September noch einmal Kontakt mit Anke gehabt hätten oder dass Anke sie später irgendwann mal im Gefängnis besucht hätte. Nach dieser Nacht und nach dieser Verabschiedung fahren die Männer auf alle Fälle von Brandenburg an der Havel zurück nach Sachsen. Erst nach Leipzig, in die Wohnung, in der sie Kathleen missbraucht hatten. Und dann am 1. Oktober 1999 nach Dresden, und zwar in das Hotel Bastei, das sich in der Prager Straße befindet.
Ja, das ist ein gewaltiger Hotelkomplex im Stadtzentrum mit über 300 Zimmern, noch in der DDR gebaut, preisgünstig und anonym. Sie mieten ein kleines Zimmer und betrinken sich an diesem Abend und haben Sex. In den Polizeiakten kann man nachlesen, René habe dabei auf Bitten von Detlef wie so oft Damenunterwäsche getragen, eine Art Tanga und Netzstrümpfe. Beide ahnen bereits, dass sie nicht mehr lange in Freiheit sein werden und sie sollen Recht behalten.
Denn die Polizei in Sachsen hatte sie längst im Visier. Die entführte Kathleen hatte die beiden Männer auf Fotos wiedererkannt, die ihr die Ermittler vorgelegt hatten. Seitdem wurde die Wohnung der Störche in Leipzig observiert. Als die Männer dort aus Brandenburg herkommt, kurz Station machten, wurden sie entdeckt und dann folgten die Beamten den beiden bis nach Dresden.
In der Nacht vom 1. zum 2. Oktober 1999 hält ein dunkler Van vor dem Hotel Bastei in Dresden. Im Wagen sitzen Polizisten eines Spezialeinsatzkommandos. Sie schleichen lautlos die Treppen hoch durch die Gänge bis zum Zimmer 323, in dem Detlef W. und René N. schlafen. Um 3.40 Uhr wird krachend die Tür aufgebrochen. Die beiden werden aus dem Schlaf gerissen und festgenommen. Neben den Kopfkissen der Täter liegen geladene Schusswaffen.
Genau ein Jahr nach der Entführung von Kathleen werden Detlef W. und René N. am 27. September 2000 vom Landgericht Leipzig zu jeweils 14 Jahren Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Im Gerichtssaal gehen alle davon aus, dass sie den Rest ihres Lebens im Gefängnis verbringen werden.
Detlef W. hatte ja bereits 20 Jahre zuvor zu DDR-Zeiten schon mal lebenslang bekommen, wurde dann aber nach 18 Jahren auf Bewährung entlassen. Nur wenig später dann die Entführung und Vergewaltigung von Kathleen. Seine Entlassung aus der JVA in Brandenburg konnte keiner der Verfahrensbeteiligten in Leipzig verstehen. Ein Gutachter hatte davor gewarnt. Dennoch kam Detlef W. frei. Selbst seine Verteidigerin konnte diesen Entschluss nicht nachvollziehen.
Nach der Verkündung des Urteils in Leipzig werden die beiden Straftäter dann wieder an die Justizvollzugsanstalt Brandenburg an der Havel überstellt. Dorthin, wo sie ja schon einmal sehr viel Zeit verbracht hatten. Es ist eine Art nach Hause kommen. Und für die Störche ist klar, dieses Gefängnis werden sie in den nächsten Jahren so einrichten, wie es ihnen gefällt.
In Gefängnissen kennen sich die beiden Störche aus. Seit den 70er Jahren wurden sie immer wieder zu Haftstrafen verurteilt und im Gefängnis, das hatten wir schon erwähnt, da haben sich die beiden ja 1982 auch kennengelernt.
Und wurden dann auch ein Paar. Einige Jahre danach beantragen sie die Zusammenlegung in eine gemeinsame Zelle. Ein Antrag, der 1988 auch bewilligt wird.
Allerdings bringt das Zusammenleben auch Probleme mit sich. Es kommt zu heftigen Streitigkeiten zwischen beiden, woraufhin sie getrennt werden, auch im Arbeitsbereich. Der ältere Detlef, der immer das Wort führt, der Dominante, der leidet allerdings sehr unter der Trennung. Er tritt in einen Hungerstreik.
Daraufhin werden die beiden wieder zusammengelegt. Offenbar brauchen sie einander und das auch im negativen Sinne, denn sie bestärken sich gegenseitig in ihren grausamen und zerstörerischen Eigenschaften.
Ein Gutachter bescheinigt beiden Mitte der 90er Jahre eine kombinierte Persönlichkeitsstörung. Empathiemangel, Egozentrik, eine ausgeprägte Bedenkenlosigkeit, Skrupellosigkeit und eine normabweichende Sexualität. Ihre Beziehung ist lehrbuchreif toxisch. René wird von Detlef dominiert und auch instrumentalisiert, gerade wenn es um die Erfüllung von sexuellen Fantasien geht. Aber da müssen wir jetzt nicht weiter ins Detail gehen.
Interessant finde ich ja noch, dass die Gutachter damals eine pädophile Neigung bei René noch nicht erkennen konnten. Sie sollten sich aber täuschen, denn später offenbart René N., dass er immer wieder von sehr jungen Mädchen träumt und dass er offenbar sehr genau weiß, was er tun wird, wenn er den Knast irgendwann verlassen kann.
Im Mai 1990, ein halbes Jahr nach dem Mauerfall und dem Durcheinander dieser Umbruchszeit, ist es dann soweit. René, der nach Vergewaltigung und Mordversuch Anfang der 80er Jahre zu 9 Jahren Gefängnis verurteilt worden war, wird entlassen. Auf Bewährung. Er ist damals 26 Jahre alt.
Er nimmt sich ein kleines Zimmer in einer Pension in Brandenburg an der Havel. Er bleibt also dort. Die Stadt wirkt damals trostlos, ungemütlich. Betriebe werden stillgelegt, Menschen entlassen. Überall gibt es lärmende Baustellen, weil die Sanierung des Innenstadtkerns beginnt.
René N. kann mit der neuen Freiheit offenbar nicht allzu viel anfangen. An den Abenden schreibt er lange, sehnsuchtsvolle Briefe an seinen Partner Detlef W., der als verurteilter Mörder zunächst keine Chance auf eine vorzeitige Entlassung hatte. Einige der Briefe sind 50, 60 Seiten lang. Immer wieder beschwört René darin das familiäre Zusammensein mit Detlef. Er schreibt von seiner Hilflosigkeit und davon, dass er sich hier draußen wie ausgesetzt fühle.
Im August 1990, also 3 Monate nach seiner Entlassung, spricht René N. ein 14-jähriges Mädchen an in Brandenburg. Er gibt sich da als Polizist aus und nimmt sie dann mit in seine Unterkunft. Und dort zwingt er das Mädchen dann, sich auszuziehen, droht ihr mit einem Messer und vergewaltigt sie mehrfach.
Sie merken schon, der Tatablauf ähnelt sehr der Entführung und der Vergewaltigung der 13 Jahre alten Kathleen später in Leipzig, 9 Jahre später. Und auch jetzt im August 1990 lässt René sein Opfer nach qualvollen Stunden wieder frei. Die Eltern des Kindes erstatten Anzeige, kurz darauf wird er gefasst. Im Oktober 1991 wird René erneut zu einer langen Haftstrafe verurteilt, abzusitzen in der JVA Brandenburg. Die Störche sind wieder vereint.
Ab 1993, also nur kurze Zeit später, bekommen die beiden Schwerverbrecher unabhängig voneinander immer wieder begleitete Ausgänge gewährt. Das soll eine spätere Resozialisierung erleichtern, denn in der Strafhaft sollen Menschen ja nicht nur weggesperrt werden, sie sollen auch die Chance bekommen, sich auf ein späteres Leben ohne Straftaten in Freiheit vorzubereiten, also wieder Teil der Gesellschaft zu werden.
Das klingt ja erstmal toll und das klappt auch hin und wieder. Nur Detlef und René sind dafür völlig ungeeignet. Die beiden Männer haben, wie es später ein Gutachter nennt, eine hohe Rückfallgeschwindigkeit. Sie sind unfähig, sich an Normen und Vereinbarungen zu halten. Das sind schlechte Voraussetzungen für Ausgänge oder gar eine Entlassung auf Bewährung. Dazu ein ehemaliger Mitarbeiter der JVA, der auch anonym bleiben möchte.
Es gab Gutachten. Psychologische Gutachten, die davor warnten, die beiden auf die Menschheit loszulassen. Gleichzeitig gab es aber auch Gutachter, die ihnen eine gewisse Integrationsfähigkeit zubilligten, weil es mit ihnen in der JVA ja so gut klappen würde. Unter uns, das war alles Show. Die beiden Störche wussten natürlich, was sie zu sagen hatten. Die waren clever, die hatten einen sechsten Sinn dafür, was sie in der jeweiligen Situation weiterbringt. Ein Beamter attestierte ihnen sogar die Fähigkeit, nach ihrer Entlassung straffrei zu leben. Sie seien ja ein festes Paar. Am Ende entscheidet immer der Richter, ob sie Freigang bekommen oder ob sie auf Bewährung rauskommen. Manche Richter ignorierten die Warnungen der psychologischen Gutachter. Ein Restrisiko gäbe es immer, sagte mal einer. Viele meiner Kollegen wunderten sich darüber und sagten, das kann doch nicht sein, dass die jetzt raus dürfen. Die sind doch brandgefährlich. Aber so war es.
Je länger die Störche jetzt in Haft sind, desto häufiger gibt es auch unbegleitete Ausgänge, also ohne, dass da jemand aufpassen würde. Und das haben beide ausgenutzt, jeder auf seine Art. René zum Beispiel vergewaltigt 1993 während eines Ausgangs ein 10 Jahre altes Mädchen und läuft danach ungerührt zurück in die JVA. Später wird er dafür zu weiteren 2 Jahren und 2 Monaten Haft verurteilt. Außerdem werden bis zu einer Entlassung, laut Urteil wäre die frühestens 2001 möglich, alle Hafterleichterungen gestrichen.
2001 wäre frühestens also eine Haftentlassung möglich, doch schon deutlich früher, nämlich im Frühjahr 1999, scheinen alle schlechten Prognosen in Vergessenheit geraten zu sein. Nach einer erneuten Begutachtung hält man jetzt René offenbar für ungefährlich und wandelt die letzten beiden Haftjahre in eine Bewährungsstrafe um.
Kurz zuvor war bereits Detlef W. entlassen worden, nach 18 Jahren Haft. Auch ihn, den verurteilten Mörder, hielt man jetzt offenbar für nicht weiter gefährlich. Wie sich zeigen wird, ein schrecklicher Irrtum.
1999 sind also beide Störche wieder in Freiheit, auf Bewährung. Doch es dauert nur wenige Monate, bis sie diese furchtbare Straftat begehen, über die wir schon sprachen. Sie entführen, foltern und vergewaltigen die 13-jährige Schülerin Kathleen. Dafür werden sie dann vom Landgericht Leipzig zu je 14 Jahren Haft verurteilt. Und die sollen sie wieder wo absitzen? In der JVA Brandenburg.
Genau, in der alten Heimat gewissermaßen. Dort waren sie ja kurz zuvor auf Bewährung entlassen worden. Doch diesmal haben die Richter in Leipzig festgelegt, Diesmal soll es nach der Strafhaft, nach den 14 Jahren, keine Entlassung in die Freiheit geben. Diesmal soll sich eine lebenslange Sicherungsverwahrung anschließen in einem Extragebäude auf dem Gefängnisgelände. Denn die Gefahr, die von den beiden Männern ausgehe, die sei auch in Zukunft einfach zu groß.
Noch im Gerichtssaal in Leipzig fordern die beiden für sich eine Doppelzelle. Wir sind ein Paar, sagen sie. Fast 18 Jahre hätten sie zusammengelebt, gegessen, getrunken, geschlafen. Sie seien eine richtige Familie und gehörten zusammen. Und sie fügen hinzu, jeder Mensch habe Bedürfnisse und sie beide hätten über viele Jahre eine erfüllte sexuelle Beziehung gehabt.
Doch der Richter in Leipzig lehnt die, wie er sie nennt, Liebeszelle ab. Auch heterosexuelle Paare würden in Haftanstalten nicht gemeinsam untergebracht. Detlef W., der wird daraufhin ausfällig und bezeichnet den Richter als Schwulenhasser. Zum Entsetzen aller Anwesenden gebracht hat dieser Ausraster natürlich nichts, denn beide werden zunächst getrennt in Brandenburg untergebracht.
Doch kurz darauf klagen die Störche vor dem Landgericht in Potsdam und dort bekommen sie dann recht. Sie dürfen sich von nun an wieder eine Zelle in der JVA Brandenburg teilen. Allerdings mit einer Auflage, nämlich eine Therapie zu machen, und zwar getrennt, jeder einzeln also. Nur so könne diese toxische Allianz der beiden durchbrochen und ein therapeutischer Effekt erreicht werden, heißt es. Und das verweigern dann die beiden. Sie wollen nur gemeinsam oder gar nicht.
Ja, damit war das Thema Therapie vorerst beendet. Die gemeinsame Zelle, aufgepasst, bekamen sie trotzdem. Das ist genau einer jener Momente, von denen wir am Anfang gesprochen haben, wo man einfach ausrufen möchte, das gibt's doch gar nicht oder das darf es doch eigentlich nicht geben.
Ja, im Laufe der folgenden Jahre versucht die Gefängnisleitung dann immer wieder die beiden zu trennen und sie in verschiedenen Zellen unterzubringen. Doch vor allem Detlef W. versteht es dann immer wieder sehr geschickt, durch schriftliche Beschwerden Aufschub zu erreichen.
Das ist natürlich fatal, denn die Justiz wirkt komplett kraftlos und inkonsequent und das gibt den beiden Verbrechern im Gefängnis Spielräume, die sie dann skrupellos ausnutzen.
Zum Beispiel für den Aufbau eines illegalen Warenhandels innerhalb der Haftanstalt in Brandenburg. Da gibt es dann alles, was man im Knast zu Geld machen kann. Tabak, Alkohol, Drogen, Muskelpräparate, Schmuck, Uhren, Mobiltelefone. Da waren die Störche auch nicht zimperlich. Mitgefangene beschreiben sie als gewalttätig, skrupellos und sehr zielstrebig. Ein Sozialarbeiter, mit dem wir gesprochen haben, der schätzt die Sache so ein.
Natürlich hatten die Mitgefangenen Angst. Detlef W. bedrohte und erpresste sie. Aber er trat, wie oft in Mafia-Filmen zu sehen, kaum selbst in Aktion. Dafür hatte er seine Handlanger. Irgendeiner schuldete den Störchen immer etwas und war bereit, die Schulden, sagen wir mal, abzuarbeiten. Das waren ja alles Schwerverbrecher. Die wussten, wie man jemanden schnell gefügig macht. Wer die Störche verpfeift, hat keine ruhige Minute mehr. Und keiner wusste, wer den Störchen was zutrug. Die hatten große Teile der JVA unter Kontrolle.
Beim Aufbau dieses Gefängnisschwarzmarktes helfen Detlef W. unter anderem die Kontakte, die er in den 90er Jahren während der Ausgänge in der Stadt Brandenburg knüpfen konnte. Menschen, an die er nun Waren von Versandhändlern schicken lässt, zum Beispiel von Quelle, das gab es damals noch, Waren, die er dort bestellt hat.
Ja, und diese Bekannten, diese Kontaktpersonen bringen diese Bestellungen dann versteckt in die JVA hinein und transportieren das Geld wieder hinaus. Und das offenbar auch mit Duldung einiger Vollzugsbeamter. Das hat uns ein JVA-Mitarbeiter anonym bestätigt.
Man konnte davon ausgehen, dass ein paar der Angestellten auch manchmal wegsahen und dafür natürlich die Hand aufhielten. Denn die Störche hatten ja alles. Geld, Drogen. Das lief gut für die.
Wer dieses eingespielte System zerschlagen will, der muss konsequent handeln. Hermann Wachter will das versuchen. Er ist seit dem 1. Mai 2002 der neue Leiter der JVA Brandenburg. Er ist damals 46 Jahre alt, stammt aus Freiburg in Baden-Württemberg und war zuvor stellvertretender JVA-Leiter in Bautzen und in Dresden. Auch mit ihm haben wir während der Recherche für diesen Podcast gesprochen.
Zum Zeitpunkt von Wachters Amtsantritt, so hat er es uns erzählt, habe es bereits Anzeichen eines vitalen Schwarzmarktes mit mafiösen Strukturen gegeben. Ein Schwarzmarkt in den Händen der Störche. Doch es sollte noch einige Jahre dauern, bis wirklich überzeugende Beweise vorlagen.
Am besten wir erzählen mal am konkreten Beispiel, wie das so ablief mit den Kontakten in die Außenwelt. Nehmen wir Viola, eine 37 Jahre alte Frau aus Brandenburg an der Havel. Sie besucht Detlef W. öfter, unter anderem am 6. Februar 2006. Dabei muss sie an der Eingangskontrolle alle privaten Gegenstände abgeben, bis auf ein Päckchen Papiertaschentücher und auch ihren Schmuck, den darf sie anbehalten. Detlef und Viola sitzen dann einige Zeit im Besucherraum zusammen und zum Abschied da küssen sie sich lang und innig. Und später beim Hinausgehen, da lässt Viola ihre Taschentücher einfach liegen.
Vielleicht ahnen Sie es jetzt schon, Detlef nimmt die Taschentücher an sich und später findet man heraus, dass sich in diesen Taschentüchern zwei 100-Euro-Scheine befunden haben, auf Minimalgröße zusammengefaltet. Außerdem hatte Viola während des Besuches unbemerkt ein Goldarmband an ihn übergeben. Das haben spätere Recherchen eines Sicherheitsbeauftragten ergeben.
Angeklagt worden ist aber dieser Schmuggel am Ende nicht, denn dazu reichten die Beweise nicht aus. Die Geldscheine wurden später zwar gefunden, doch mit den Aussagen zur Herkunft ist es wie immer im Knast. Niemand weiß etwas. Der Standardsatz diesmal, keine Ahnung, wie die Geldscheine in die Taschentücher kamen. Und offenbar war es nicht der einzige Fall, in dem Viola Geld, Schmuck oder Waren in die JVA schmuggelte. Doch warum tat sie das?
Offenbar gibt es auch hier eine Form von emotionaler Abhängigkeit. Wir wissen nicht genau, wann sich Detlef W. und Viola kennengelernt haben. Aber offenbar lebte sie damals in dem Glauben, er sei an einer ernsthaften, sogar familiären Beziehung interessiert. Es gibt ja immer wieder, dass sich Frauen für Inhaftierte interessieren und sich sogar verlieben.
Und das war offenbar auch hier so. Viola wusste nicht, dass der Detlef W. ein verurteilter Mörder und Vergewaltiger ist, dass er nach den 14 Jahren Haft in die Sicherungsverwahrung muss und dass er nie mehr freikommen wird. Sie hatte eine andere Sicht auf ihn und hat ihrer kleinen Tochter Michelle den Detlef schon mal als möglichen künftigen Papa präsentiert.
Na, und dann gab es ja da auch noch den Onkel René, also René N. Der war ja auch im Gefängnis und gehörte offenbar auch zur Familie. Auch der war ganz lieb und schrieb an die kleine Tochter nette Briefe mit Zeilen wie 1000 Küsse an Michelle, dein Onkelchen. Das Mädchen malte ihm dann Bilder und schickte Küsse zurück. Wer René kennt, weiß, welche Absichten er damit verband.
Ja, und was wir hier sehen, Ellie, ist ein bekanntes Muster in der Beziehung zwischen den Störchen. Detlef W. macht seinem Partner René ein Kind zum Geschenk. Auch wenn damals 2006 halbwegs sicher war, dass René keine Möglichkeit haben würde, sich dem Kind unbemerkt zu nähern. Doch wer weiß, vielleicht würde er später irgendwann mal wieder raus können. Es würde Lockerungsmaßnahmen geben und Ausgänge. Und dann würde Michelle ihm vermutlich völlig arglos begegnen.
Als Anstaltsleiter Hermann Wachter von dieser unguten, sogar gefährlichen Beziehung zwischen Mutter und Kind und den Störchen erfährt, schreibt er Viola einen Brief und warnt sie. Doch Viola, die hält an ihrem Traum fest. Mehrere Jahre, bis ihr dann doch offenbar dämmert, dass Detlef W. nicht mehr entlassen wird und sie den Kontakt schließlich abbricht.
Für Detlef W. ist das überhaupt kein Problem. Er hat auch andere Kuriere, Angehörige von Mithäftlingen, entlassene Ex-Straftäter und jede Menge Kleinganoven, die sich drinnen wie draußen gerne was dazu verdienen. Das Geschäft läuft weiter, die Störche haben ihr Gefängnis im Griff. Und bald haben sie auch einen direkten Draht zum Justizminister.
Irgendwann in dieser Zeit, also in der Mitte der Nullerjahre, müssen die Störche Volkmar Schöneburg kennengelernt haben. Der arbeitete zwischen 2001 und 2006 als Strafverteidiger und hat die beiden bei mehreren Gelegenheiten juristisch beraten bzw. in kleineren Sachverhalten auch vertreten als offizielles Mandat. Volkmar Schöneburg ist Mitglied der PDS, der späteren Linken, und er hat Großes vor. Er will in die Politik und macht später tatsächlich Karriere als Justizminister von Brandenburg.
Den Aufstieg ihres Anwalts, ihres Verteidigers beobachten die Störche natürlich sehr genau und wollen ihn auch für sich nutzen. Schließlich ist er ja ihr Interessenvertreter. Sie halten weiter Kontakt und einige Jahre später wird das Verhältnis der beiden Schwerverbrecher zu Volkmar Schöneburg zu einem brandenburgischen Polizskandal. Die Rede ist von der Liebeszellenaffäre. Dazu gleich mehr.
Doch erstmal zum Verhalten der Störche im Gefängnis in der JVA Brandenburg. Dort werden sie Ende der Nullerjahre zunehmend zum Schrecken ihrer Mithäftlinge. Viele schweigen da aus Angst. Von den Gewalttaten und diesen mafiösen Strukturen, die die beiden entwickeln, dringt kaum etwas nach draußen.
Ein Beispiel dafür ist der Umgang mit einer besonderen Wohngruppe im Gefängnis. Die nennt sich Suchtfrei Leben und soll Gefangene dabei unterstützen, von Alkohol und Drogen loszukommen. Denn viele werden ja erst zu Straftätern, wenn sie trinken oder wenn sie Drogen nehmen. In dieser Wohngruppe in der JVA sind Alkohol und Drogen also streng verboten. Dafür hört man sich zu. Es gibt Gespräche und Versuche, sich mit der eigenen Lebensgeschichte kritisch zu beschäftigen.
Viele Gefangene bauen zu den Mitarbeitern dieses Sozialprojektes nach und nach Vertrauen auf, erzählen oft zum ersten Mal von ihren psychischen Zwängen, ihren Ängsten, von dem, was sie bewegt, von dem, was ihre Straftaten begünstigt hat. Dass ihnen jemand empathisch zuhört, das hatten viele bis dahin noch niemals kennengelernt.
In solchen Gesprächen berichten einige Häftlinge den Mitarbeitern des Projektes hinter vorgehaltener Hand von den mafiösen Strukturen, die die beiden Störche im Gefängnis aufgebaut haben. Sie vertrauen darauf, dass diese Informationen weder die Gefängnisleitung noch andere Gefangene außerhalb der Gruppe erreichen. Das erzählt uns einer der Betreuer aus diesem Projekt. Auch er will anonym bleiben.
Was in der Wohngruppe gesagt wurde, blieb in der Wohngruppe. Das war Pflicht. Mir ist zu Ohren gekommen, dass sich Mitglieder der WG, also Inhaftierte, bei den Leitern vertraulich meldeten, wenn es Versuche gab, Drogen in die Gruppe hineinzubringen. Als die Störche das versuchten, soll es zu Spannungen mit dem Leiter der Wohngruppe gekommen sein. Eine gemeinsame, intensive Aussprache, nennen wir es mal so, habe damals wohl Klärung geschaffen.
Diese Wohngruppe, das wird schnell klar, wird zum Hassobjekt der Störche. Denn wer im Gefängnis suchtfrei lebt, kauft er keine Drogen und ist auch nicht erpressbar. Ihr heimliches System der Kontrolle und Unterdrückung ist durch diese Wohngruppe und durch diese Beichten der Mithäftlinge massiv gefährdet. Die Störche befürchten, dass sie ihren Einfluss verlieren.
Wie die Geschichte von Lothar, die auch für viele andere aus dieser Zeit steht. Lothar ist natürlich nicht der richtige Name dieses Gefangenen. Lothar besucht eines Tages die Wohngruppe und sagt, er möchte gern etwas loswerden. Und dann erzählt er einem Mitarbeiter, erst zaghaft und dann mit immer mehr Mut, was geschehen ist.
Lothar sagt, er rauche ab und zu Cannabis im Gefängnis, obwohl er eigentlich damit aufhören will. Zuletzt habe er bei einem Mitgefangenen, der dealt, Cannabis für 50 Euro gekauft. Doch bevor er zahlen konnte, sei ihm das Geld gestohlen worden, weshalb er bei dem Dealer jetzt Schulden hat. Doch der wollte das gar nicht bei ihm eintreiben. Der Dealer hat seine Forderung an die Störche verkauft.
Ja, so liefen die Geschäfte damals. René, der jüngere der beiden Störche, hat dem Dealer dann die ausstehenden 50 Euro bezahlt, will jetzt aber das Geld selbst von Lothar haben, und zwar die doppelte Summe, also 100 Euro. Und das nicht als Bargeld, nein, in Form von Zigaretten aus dem Häftlingsshop. Und Lothar hat nun Angst.
Klar, denn es ist bekannt in der JVA, die Störche sind nicht zimperlich. Zwei ihrer Schläger bedrängen Lothar darauf auf massive Weise. Sie drohen sogar, seinen Verwandten außerhalb des Gefängnisses etwas anzutun. Offenbar reicht der Einfluss der Störche weit über die Gefängnismauern hinaus.
Lothar hofft jetzt auf den Schutz der Wohngruppe. Ob die Störche am Ende ihre Zigaretten dann doch bekamen, ist nicht bekannt. Auf jeden Fall aber schließt sich Lothar jetzt der Wohngruppe an und entzieht sich damit der Macht von Detlef W. und René N. Aber die Angst bleibt, denn als es Jahre später vor Gericht darum ging, den Störchen ihr System nachzuweisen, da verweigert er die Aussage.
Tja, und das ist genau der Punkt. Auch im Gefängnis gilt der Rechtsstaat, auch dort müssen Straftaten bewiesen werden. Deshalb macht es die Angst der Gefangenen, der JVA-Leitung sehr schwer, wirklich belastbare Beweise gegen die Störche in die Hand zu bekommen. Doch Hermann Wachter, der seit 2002 ja Anstaltsleiter ist, versucht weiter und immer wieder die beiden zu trennen und damit ihre Macht zu beschneiden. Zunächst ohne Erfolg.
Und das lag eben an den fehlenden Beweisen und den geschickten Beschwerdebriefen, die Detlef W. nach jedem Versuch der Trennung verfasste. Wir haben das vorhin schon kurz erzählt. Außerdem haben die beiden Männer inzwischen im Gefängnis geheiratet und heißen mit Nachnamen jetzt beide N. Also das nochmal als Versuch, nach außen zu zeigen, wir bleiben zusammen und wir lassen uns nicht auseinanderbringen, schon gar nicht jetzt als Ehepaar.
Tja, bis dann im Jahr 2013 ein Sicherheitsbeauftragter der JVA einen Drogenkurier erwischt.
Richtig, der Häftling soll nach einem Ausgang Drogen ins Gefängnis schmuggeln, und zwar versteckt im Darm, abgepackt in einem Kondom. Der Mann wird entdeckt und trotz seiner Angst ist er bereit, etwas über die Störche zu erzählen.
Diese Art des Schmuggels über den Darm ist übrigens nicht unüblich. Auch Schmuck und Handyteile wurden schon damals gut verpackt in den Darm eingeführt und dann so ins Brandenburger Gefängnis geschmuggelt. Wenn die Angst groß genug ist oder die Schulden hoch genug sind, dann gehen manche Gefangene eben auch solche gesundheitlichen Risiken ein. Denn wenn so ein Drogenpaket reißt und die gesamte Menge auf einmal frei wird, kann das Lebensgefahr bedeuten.
Klar. Jetzt nach den Aussagen des Drogenkuriers plant Anstaltsleiter Hermann Wachter erneut, die Störche zu trennen. Die Gefahren für andere Gefangene waren inzwischen einfach zu groß und die Störche kaum noch zu bändigen. Detlef W., der nach der Hochzeit nun Detlef N. heißt, soll endlich in ein anderes Gefängnis verlegt werden, und zwar still und leise, ohne große Ankündigung. Am 11. Dezember 2013, so der Plan, soll Detlef N. früh morgens um 4.45 Uhr geweckt und dann in die JVA Cottbus gebracht werden.
Ja, aber wie das so ist, in der JVA Brandenburg blieb den Störchen so etwas natürlich nicht verborgen. Detlef N. wird gewarnt und prompt informiert er seinen früheren Anwalt, also Volkmar Schöneburg, der jetzt Justizminister ist in Brandenburg. Damit lösen sie eine politische Affäre aus, die den Minister sein Amt kosten wird.
Als die beiden Störche im Gefängnis erfahren, dass sie getrennt werden sollen, treten sie zunächst in einen Hungerstreik. Und dann rufen sie Volkmar Schöneburg an, den amtierenden Justizminister. Ganz direkt auf dem privaten Handy des Ministers, so wie es schon häufiger passiert ist in den Jahren zuvor. Die Nummer haben sie noch aus der Zeit, als er ihr Verteidiger war. Und was tut Minister Schöneburg? Er weist an, die Verlegung von Detlef N. nach Cottbus zu stoppen.
Das ist schon sehr auffällig, dass sich ein Justizminister für zwei ehemalige Mandanten, muss man ja dazu sagen, einsetzt. Das macht viele Mitarbeiter der JVA und auch einige Journalisten stutzig. Die Märkische Allgemeine Zeitung führt damals ein Interview mit Schöneburg. In dem Gespräch bestätigt er, Zitat,
dass es zig Anrufe seiner Ex-Mandanten gab. Aber er sei nie rangegangen. Einige Nachrichten habe er abgehört, die meisten nicht.
Ja, das war seine Version. Er hat direkte Telefonate nie bestätigt. Dabei haben einige dieser Anrufe bis zu 5 Minuten gedauert. Das zeigten die Telefonlisten. Waren das alles Nachrichten, die in der Mailbox landeten? Hört man so lange eine Mailbox ab und das gleich mehrfach? Möglicherweise ist der Minister von den beiden Verbrechern unter Druck gesetzt worden. In der JVA war damals zu hören, dass Detlef N. ein ominöses schwarzes Buch öffnen wolle, in dem er einiges über Schöneburg notiert habe. Legende oder nicht? Merkwürdig war das schon.
Auf jeden Fall wirkte Schöneburgs Veto wie eine klare Bevorteilung seiner ehemaligen Mandanten. Und das, obwohl sich ja mehrere Gutachter bereits für eine Trennung der Störche ausgesprochen hatten. Denn nur so könne der Schwarzmarkt in der JVA ausgetrocknet werden. Und nur so könne den Gefahren für andere Gefangene am unteren Ende der Knasthierarchie Einhalt geboten werden.
Was dann folgte, war eine kurze, aber heftige Debatte in Brandenburgs rot-rote Landesregierung und natürlich auch im gesamten Land. Am Ende trat Volkmar Schöneburg von seinem Amt zurück, am 14. Dezember 2013. Die sogenannte Liebeszellenaffäre hatte ihn zu Fall gebracht. Willi Köpke, damals Brandenburger Landeschef im Bund der Strafvollzugsbediensteten, hat das Verhalten des Justizministers in einem Beitrag von Brandenburg aktuell so kommentiert.
Wenn ich ein Amt übernehme, was diese andere Tätigkeit ja, nicht zulässt, dann muss ich konsequent sein. Spätestens bei den ersten Anrufen hätte er reagieren müssen. Das kann man ihm vorwerfen.
Der Gefangene, dessen Verlegung Schöneburg gestern verhinderte, wurde übrigens heute Abend doch noch in die JVA Cottbus gebracht. Der heiße Draht zum Minister scheint gekappt.
Also, endlich hatte sich Anstaltsleiter Hermann Wachter durchsetzen können. Doch bereits ein Vierteljahr nach dem Ministerrücktritt musste auch er gehen und wurde ins Justizministerium versetzt. Die Opposition vermutete eine Strafversetzung, weil sich Wachter im Rechtsausschuss des Landtages kritisch über das Telefonverhalten des ehemaligen Ministers geäußert und damit auch gegen ihn ausgesagt hatte.
Aus Sicht von Hermann Wachter eine ungerechte Versetzung, doch zumindest in Bezug auf die Störche, da hatte er sein Ziel erreicht. Auch die neue Gefängnisleitung versuchte jetzt aufzuräumen und Klarheit zu schaffen. Man sammelt konkrete Anklagepunkte gegen die beiden Verbrecher. Vor Gericht geht es dann um räuberische Erpressung, Hehlerei, Nötigung und Bedrohung von Mitgefangenen. Das Verfahren dauert mehr als 3 Jahre, auch weil wichtige Zeugen vermutlich aus Angst nicht mehr aussagen wollen. Am Ende gibt es eine Geldstrafe von knapp 2000 Euro. Im Gefängnis waren sie ja ohnehin.
Aber jetzt getrennt. Nach der Liebeszellenaffäre vom Dezember 2013 halfen da auch keine Beschwerden mehr. Die Trennung war endgültig. Doch sie bedeutete noch nicht das Ende dieses manipulativen Systems von Detlef N. Er, der ältere Storch und ja immer dominantere des Duos, er ist kurz nach der Verlegung nach Cottbus schon wieder auf der Suche nach den nächsten Opfern. Und er hat Erfolg.
Die beiden Störche sitzen jetzt in unterschiedlichen Haftanstalten. René N., der Jüngere, bleibt in der JVA Brandenburg. Um ihn wird es ruhiger. Doch Detlef N. macht noch einmal Schlagzeilen. Und zwar 3 Jahre später, 2016, wird er von Cottbus erneut in eine andere Haftanstalt verlegt, nämlich in die JVA Luckau-Duben.
Dorthin kommt kurz darauf auch der gerade verurteilte Kindermörder Silvio S. Der hatte 2015 in Berlin und Brandenburg 2 kleine Jungen ermordet. Den 6 Jahre alten Elias und den 4 Jahre alten Mohammed. Ein Fall, der damals viele Menschen in Deutschland sehr bewegt hat.
Silvio S. ist damals 37 Jahre alt und eher verschüchtert und antriebsschwach, wie gemacht für den Macher und Ansager Detlef N. Der kümmert sich jetzt um den Neuzugang und das natürlich auf seine Art. Wieder entsteht eine Abhängigkeit, auch in sexueller Hinsicht. Detlef N. benutzt Silvio S. für seine sadistischen Fantasien und er verdient Geld mit ihm. Für ein paar Euro oder eine Dose Tabak konnten andere Gefangene Silvio S. bei ihm mieten und eine halbe Stunde mit ihm machen, was sie wollten.
Als die Gefängnisleitung in Luckau-Duben von dieser Zwangsprostitution erfährt, wird der Kindermörder Silvio S. sofort verlegt, und zwar in die JVA nach Brandenburg an der Havel. Also dorthin, wo die Störche zuvor viele Jahre gemeinsam gelebt und ihre dunklen Geschäfte gemacht haben. Allerdings kommt Silvio S. nicht mehr in den klassischen Vollzug, sondern in eine Therapieeinrichtung.
Und danach kehrt offenbar Ruhe ein, rund um die Störche. In den nächsten Jahren gibt es kaum noch Nachrichten, die nach draußen dringen, weder von René noch von Detlef N. Erst Anfang März 2020 gibt es wieder eine Meldung, eine Todesmeldung. Detlef N., der ältere Storch, ist gestorben in einem Krankenhaus in Lübben. Es war kein Suizid, es war kein Fremdverschulden. Er starb nach einer schweren Krankheit mit 63 Jahren. Mehr als 40 davon verbrachte er im Gefängnis.
Bleibt die Frage nach René N., seinem jüngeren Partner, mit dem er ja fast 4 Jahrzehnte zusammen war. Der befindet sich weiter in der Sicherungsverwahrung in der JVA in Brandenburg an der Havel. Eigentlich angedacht bis zum Lebensende. Doch es gibt Informationen, dass er Ende dieses Jahres, also Ende 2024, auf Bewährung entlassen werden könnte.
Wieder einmal, muss man sagen, wir haben kein gutes Gefühl dabei, denn die, mit denen wir gesprochen haben und die, die ihn kennen, die halten ihn weiter für gefährlich. Und so gilt das lebenslänglich offenbar wieder nur für die Opfer, für die jungen Mädchen, die heute erwachsene Frauen sind und die ihr ganzes Leben lang mit dem kämpfen müssen, was die Störche ihnen angetan haben.
An der Stelle sagen wir vielen Dank fürs Zuhören heute. Wir sind im Visier Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg.
Die nächste Folge gibt's dann in 2 Wochen. Wie gewohnt wieder eine spannende Geschichte. Mehr dazu dann in 14 Tagen.
Alle Folgen von Im Visier finden Sie natürlich in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Sie finden uns außerdem als Videoformat auf YouTube. Und wenn es Ihnen heute gefallen hat, dann freuen wir uns wie immer über eine gute Bewertung und freundliche Rezension.
Danke, dass Sie heute bei uns waren. Eins fehlt noch, und das passt gerade heute wieder zu unserer Folge sehr genau. Das Böse ist vor allem die Abwesenheit von Empathie. Also egal, was Sie jetzt noch tun, seien Sie empathisch. Das Leben ist zu kurz, um böse zu sein.
Im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg, ist eine Produktion des RBB. Manuskript Ernst Martin, Redaktion Jörg Simon, Moderation Uwe Madel und Elvira Siebert.
Im Visier, Verbrecherjagd in Berlin und Brandenburg. Ein Podcast vom RBB.